Ja, ihr Lieben, ich bin auch sehr begeistert von der Gemeindefreizeit zurückgekommen und lade euch jetzt schon ein, zur nächsten mitzukommen. Ich habe schon mal vorsorglich alle Häuser gebucht, dass ihr auch dann Platz habt, weil jetzt waren wir eigentlich soweit auch voll. Und nächstes Mal noch 3 Häuser mehr, also es ist dann Platz für alle. Also ihr dürft dann gerne mitkommen. Ja, Andrea hat schon darauf hingewiesen und gefragt, ja, die 2, die waren ja glücklich. Warum waren die denn glücklich? Ne? Nicht, weil die am Strand lagen. Wir haben auch so gefragt, wie seid ihr denn da, also in der Gemeindefreizeit? Und eins hat mich auch bewegt, die Katrin Vogel konnte da sein und das hat sie auch aufgeschrieben und ja, das hat mich auch sehr bewegt. Ja, so diese Freude darüber, auch das erleben zu können und die Kraft dazu zu haben. Genau, also was ist Glück? Würde ich mal weitermachen. Jesus nennt ja mehrere Personengruppen in der Bergpredigt glücklich. Für Paulus bedeutet Glück zum Beispiel auch die Rettung aus Gnade. Vor einigen Jahren gab es mal eine Themenreihe im öffentlich-rechtlichen Fernsehen über das Glück. Und da hatte ich mir damals mal ein paar Zitate mitgeschrieben, was einige denken, was so Glück ist oder glücklich. Ein Deutscher kam zu Wort, der dann irgendwie buddhistischer Mensch wurde, der sagte, Glück bedeutet für mich einen Zustand des Seins, wenn das Leben gerade alle meine Bedürfnisse befriedigt, wenn es keine großen Schwierigkeiten und Konflikte gibt und ich deswegen ein inneres, zufriedenes, freudvolles Lächeln fühle. Fand ich interessant, weil eigentlich so die Lehre von Buddha besagt, Glück ist eigentlich die Abwesenheit von allen möglichen Bedürfnissen und nicht die Befriedigung. Aber das ist ein anderes Thema. Der Gründer der Drogeriemarktkette DM sagte, wenn ein Moment stimmig ist, das ist ein Glück. Dafür braucht es die richtige Idee zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Wer im Einklang mit seiner Umwelt und seinen eigenen Intentionen und Fähigkeiten aktiv wird, der ist glücklich. Dann gibt's ja auch die TV-Glücksfee, die dann mal diese Lottozahlen zieht oder rausholt und ansagt. Die wurde auch gefragt, was für sie Glück bedeutet. Meine beiden Töchter, mein Mann, mein Hund, wenn es denen allen gut geht und mir auch, dann bin ich glücklich. Ein Psychologe wurde auch gefragt, was Glück für ihn ist. Wenn mir etwas gut gelingt. Dazu zählt auch der Prozess des Gelingens selbst und teilweise noch zusätzlich, wenn ich dafür auch noch soziale Anerkennung bekomme. So ein paar Stimmen zum Thema Glück und glücklich sein. Warum geht es um dieses Thema? Der Wochenpsalm ist Psalm 73. Und da geht es auch darum, um glücklich sein. Wir wollen aber nicht über das Glück an sich philosophieren, weil dafür gibt es Glücksforscher, die herausfinden wollen, was den Menschen glücklich macht. Und bei all den Worten, die wir gerade gehört haben, haben wir gemerkt, ein Gedanke, der kam aber immer durch. Glücklich ist man, wenn gerade alles gut ist oder wenn man gesund ist oder wenn es so einen perfekten Moment gibt. So, und ich habe mich dann aber gefragt, der Glaube, der kam mir gar nicht durch. Also bringt der Glaube an Gott Glück? Und was bedeutet das eigentlich? Ist Glück eine Folge von Glaube? Und was ist, wenn es einem gerade nicht gut geht? Kann man dann auch glücklich sein? Im Psalm 73, wie gesagt, Wochenpsalm für diese Woche, der mich auch dazu gebracht hat, darüber zu predigen, begegnet uns ein gläubiger Mensch. Und ich würde sogar sagen, ja, ein tiefgläubiger Mensch. Und trotzdem plagen ihn Zweifel. Er fragt, ob das alles Sinn macht, so das Ganze. Denn er guckt um sich herum und sieht, der Gottlose, der hat es so gut. Ja? Obwohl er eben ohne Gott lebt, obwohl er vielleicht Dinge tut, die moralisch, ethisch nicht ganz so super sind, aber dem geht es irgendwie gut. Der hat auch genug. Und der Psalmbeter, er selbst, der sich als jemand bezeichnet, der reinen Herzens ist und sich auch darum bemüht, das zu bleiben, ist im Grunde kurz davor zu fallen und das alles hinzuschmeißen. Und die Gottlosen stellen Gott auf die Probe und sie fragen, weiß Gott überhaupt, was da vor sich geht? Sieht der Höchste, was hier geschieht? Und da stelle ich mir die Frage, ja, wahrscheinlich haben die Menschen noch an die Existenz eines Gottes geglaubt, aber sie haben wahrscheinlich nicht damit gerechnet, dass er irgendwie noch etwas mit den Menschen zu tun haben möchte oder zu tun hat oder irgendwas überhaupt unternehmen könnte, dass es den Menschen besser geht. Gott wurde herabgestuft zu so einer Art Weihnachtsmann. Jemand, der Wünsche erfüllt. Und vielleicht ist es eine ähnliche Situation wie 1000 Jahre später bei Paulus in Athen. Ja, da gibt es ja die ganzen Gottheiten, da hatten wir auch von gehört. Und Paulus wendet sich an die Athener und sagt, ja, ihr habt für alles mögliche Götter, aber hier gibt es einen, den kennt ihr nicht. Und von dem will ich euch erzählen. Und vielleicht ist das auch wie heutzutage, nochmal 2000 Jahre nach Paulus, wenn man von Gott erzählt und man als Reaktion bekommt, na, an Gott glaube ich nicht. Aber es gibt schon bestimmt irgendwie so eine Macht, ja, die so eine höhere Macht, was auch immer das dann sein sollte. Dann könnte man sagen, ja, du kannst diese höhere Macht nicht benennen. Ich sag dir, wer das ist. Jesus. Und dieser Psalm, Psalm 73, hinterfragt unser Gottesbild und darüber hinaus auch unser eigenes Bild als Glaubende. Die Frage, worauf kommt es an? Was bringt uns der Glaube an Gott? Also neben dem, dass wir gerettet sind. Gibt es da noch irgendwas? Warum leben wir bis zum Ende unseres Lebens vielleicht nach seinen Regeln? Muss ja irgendwas bringen. Oder muss es uns überhaupt etwas bringen? Bringt es Gott auch etwas an uns zu glauben, an uns festzuhalten? Die Frage des Psalmbeters ist, schau dir diese gottlosen Menschen an. Während ihr Reichtum wächst, führen sie ein angenehmes und sorgloses Leben. War es denn völlig umsonst, dass ich mein Herz reinhielt und kein Unrecht beging? Und die Frage möchte ich in unsere Zeit übertragen. Ich bin schon so lange Christ und doch hat sich mein Leben nicht verbessert. Vielleicht hat es sich sogar verschlechtert. Ich habe nicht mehr Geld. Ich mache mir die ganze Zeit Sorgen um meine Familie, sehe bei anderen nur das Gute. Warum geht es meinem Nachbarn so gut, obwohl er kein Christ ist? Und vielleicht mag man den einen oder anderen bei solcher Frage oder bei solchem Vergleich ein Kopfschütteln entgleiten. Allein die Frage nach dem Nutzen des Glaubens trotz offensichtlicher Niederlagen ist absolut menschlich. Aber was macht man bei solchen Gedanken? Ich glaube, solche Gedanken kann einen ja auch zu Fall bringen. Trotzdem können wir sie oder sollten wir sie zulassen und Gott abgeben. Die nicht zu beachten oder in uns schwelen zu lassen, hilft uns nicht weiter. Trotzdem, sobald jemand anfängt zu vergleichen, wird es schwierig. Und der Christ, wenn er sich mit einem Nichtchristen vergleicht, rein weltlich gesehen, zieht auch manchmal echt den Kürzeren. Die Argumente sind, ja, der Gott zwingt einem zu einem eingeschränkten Leben. Eigene Entscheidungen dürfen nicht mehr getroffen werden. Die Christen sehen immer so leidend aus, also möchte ich nicht so leben. Und wenn man in die Gemeinden schaut, geht es da auch nicht immer viel anders zu als in der normalen Welt. Da gibt es auch Machtmenschen und zusätzlich auch immer mal wieder seelischen und geistlichen Missbrauch. Und wenn ich auch in unserer Gemeinde sehe, haben wir in der Vergangenheit manches erlebt davon. Und da war die Frage, warum sind wir hier? Es muss doch irgendetwas geben, was uns hierher bringt. Weil es lebensverändert ist. Ein Leben mit Gott zu leben, ist das Entscheidende. Warum? Da lassen wir den Psalmbeter noch einmal zu Wort kommen. Deshalb versuchte ich zu begreifen, warum es den Gottlosen so gut geht. Aber das war mir zu schwer. Bis ich eines Tages in Gottes Heiligtum kam und darüber nachdachte, wie ihr Leben endete. Oder wie ihr Leben endet. Ihm war es zu schwer, darüber nachzudenken, warum es dem anderen so gut geht. Und wisst ihr, warum das so schwer ist? Weil man sich von sich selber wegbegibt. Und den anderen, für den anderen denkt. Wir dürfen Gott mit hineinnehmen. Bei dem, was Gott so tut und macht, seine Ratschlüsse, die können wir nicht verändern oder in die können wir uns nicht einmischen. Wir wissen auch nicht, warum Gott Dinge zulässt. Aber wir dürfen Gott darum bitten, sie zu verstehen. Alleine darüber nachzudenken, wird uns aber schlichtweg überfordern. Deshalb plädiere ich dafür, dass wir aufhören, uns mit allen anderen Menschen um uns herum zu vergleichen. Gerade hier auf dieser Erde wird es immer ungerecht zugehen. So sehr wir uns auch um Gerechtigkeit bemühen. Ob es nun ein Fairtrade-Handel ist, wo wir schon Dinge auch besser machen könnten. Aber Unrecht gibt es immer. Und das ist ein grundlegendes menschliches Problem, das wir seit dem Sündenfall haben. Und doch gibt es die gute Nachricht, Gott ist da. Und Gott stellt sich zu den Menschen, die sich ihm als ihren Herrn verpflichtet haben. Der Psalmbeter, der zur religiösen Elite gehörte, hatte Zweifel, ob er ein Gesegneter ist, da es ihm scheinbar öfter nicht so gut gegangen ist. Der Autor des Psalms gehörte zur Gruppe von Asaf. Das könnte man sagen, das war im Lobpreisteam oder im Chor dieser Gruppe, dieser Gemeinde. Jemand, der also im religiösen Leben fast fest verwurzelt schien. Und dennoch erlebte er etwas, was jeder Christ heutzutage auch erleben könnte. Zweifel an der Heilsgewissheit zum Beispiel. Und dann geschieht etwas. Eines Tages kam er in Gottes Heiligtum. Da wurde ihm deutlich, was der große Unterschied ist zwischen den gottlosen, erfolgreichen, scheinbar glücklichen Menschen und ihm. Es ist die Tatsache, was am Ende ihres Lebens passiert. Die Frage ist, wie endet das Leben eines Gottlosen? Möglicherweise endet es eben gottlos. Und das Leben eines Gott-Nachfolgers, wie endet das? Mit Gott. Der Beter bezeugt, du wirst mich nach deinem Rat leiten und mich schließlich in Ehren aufnehmen. Das ist eine starke Perspektive. Ich gebe zu, das ist sehr, ich sag mal, jenseits ausgerichtet oder klingt wie als etwas, was erst noch passiert, etwas Zukünftiges. Aber wir dürfen aus dieser Perspektive heraus das schon jetzt leben. Wenn Gott mich in Ehren am Ende annimmt, dann ist es das, wie ich jetzt schon mein Leben leben darf. Und das ist die Freude, die ich jetzt auch schon haben darf. Das ist das, warum Paulus und Silas im Gefängnis gesungen haben. Der Gottlose wird straucheln und der Gottesfürchtige wird in Ehren angenommen. Egal, wie dein Leben aussieht oder wie dein Leben endet. Gott nimmt dich in Ehren an. Unabhängig davon, ob du arm, reich, groß, klein, angesehen, verachtet, klug, dumm oder gesund oder krank bist. Der Psalmbeter fragt, wen habe ich im Himmel außer dir? Du bist mir wichtiger als alles andere auf der Erde. Bin ich auch krank und völlig geschwächt, bleibt Gott der Trost meines Herzens. Er gehört mir für immer und ewig. Ein spannender Gedanke. Gott gehört ihm. Wir gehören Gott. Haben wir Gott? Klingt in unseren Ohren bestimmt merkwürdig. Aber was für ein Glück wird hier beschrieben? Wer kann das von sich sagen? Gott gehört mir. So wünsche ich es mir. Und so wünsche ich es uns, dass wir so leben, dass Gott und wir zusammengehören. Und schließlich kommt der Psalmist zu seinem Schluss. Aber das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte und meine Zuversicht setze auf Gott, den Herrn, dass ich verkündige all dein Tun. Hier ist keine Spur mehr von einem zweifelnden Chorsänger zu erkennen. Er weiß, allein die Tatsache, dass Gott in seiner Nähe ist, ist Grund genug. Was braucht man mehr als die Nähe Gottes? Essen, trinken, was zum Anziehen? Davon ist überhaupt nicht die Rede. Und die Frage ist, ist uns das genug? Wir wissen nicht, was morgen sein wird. Bricht morgen eine Tragödie über uns herein? Was trägt uns? Und ich weiß, ja, diese Tatsache ist unter uns auch nicht fremd. Dinge können passieren und plötzlich ändert sich das Leben. Wir werden aus der Bahn geworfen. Was trägt? Werden wir dann noch bei Gott bleiben? Das ist, glaube ich, dann Gottes Gnade, die er uns schenkt. Oder besser gesagt, unser Glück. Das, was wir von der Gemeindefreizeit zum Beispiel mitgenommen haben, so dieses Einüben in guten Zeiten, dass es präsent ist in schlechten Zeiten, das ist keine religiöse Pflicht, sondern das ist ein Bedürfnis, Gott als Gegenüber zu haben, wenn es einem schlecht geht. Und da muss man mit Gott auch leben, wenn es einem gut geht. Es gibt ein Bild, vielleicht habt ihr das im Hinterkopf schon gemerkt, dieser letzte Vers dieses Psalms war mal eine Jahreslosung. Und da habe ich euch mal ein Bild mitgebracht, denn das macht es so deutlich, was hier gemeint ist. Ja, auf dem Bild sieht man ja dieses kleine Küken unter dem Gefieder seiner Mutter hervorschauen. Und so ist es auch mit uns. Gott nahe zu sein, ist mein Glück. Die Jahreslosung habe ich auch gerade gemerkt, das ist schon 10 Jahre her. Aber hat so eine Bedeutung. Und es macht so vieles deutlich. Ob das jetzt nun die Geschichte vom letzten Sonntag ist, dieses Lobpreisen im Gefängnis oder wo du dich gerade befindest mit deinem Leben. Und wenn ich an die Gemeindefreizeit zurückdenke, dann fühle ich mich wirklich beschenkt mit guten Begegnungen und Gesprächen. Ich bin beschenkt mit gutem Input und dem Bewusstsein, dass Gott solche Momente schenkt, also wie die Gemeindefreizeit, und uns glücklich machen möchte. Damit wir gerade, wenn es uns nicht gut geht, auf dieses Glück zurückgreifen können. Doch mir geht es gut, weil ich mich nahe an Gott halte. Ich setze meine Zuversicht auf den allmächtigen Herrn. Von seinen wunderbaren Werken will ich allen erzählen. Ein Glücksfaktor ist, Gott in unserem Leben zu erfahren. Und diese Erfahrung dann auch an andere weiterzugeben. Ich glaube, das bringt auch eine Freude. Deswegen gebe ich euch mal eine Frage mit. An wen gibst du denn deine Glücksmomente weiter? Amen.